vor ein paar Jahren, da waren wir abends am Krimi gucken, meine Frau und ich. Und unser Sohn, der war damals so 6, 7, musste natürlich schon längst im Bett sein. Und dann kam er rein, natürlich mit riesengroßen Augen, erstmal auf den Bildschirm geguckt, was passiert da war. Das sind ja die Sachen, die er nicht gucken durfte. Und da sah er nur irgendeine Szene, zeigte auf die Person, den Mann da, und sagte, ist das der Böse? Mhm. Also so viel hatte er schon mitgekriegt, eine Geschichte brauchte einen Bösewicht. Mhm. Ja? Oder einen Konflikt. Mhm. Oder ist das der Gute? Ne? Und das wollte er sofort wissen, weil in seiner Welt, wahrscheinlich die Kinderbücher, die wir ihm vorlasen, da war es immer ganz klar. Da wusste man, das ist der Gute, das ist der Böse. Und so ein Text habe ich hier auch vorbereitet, wo es auch richtig um Konflikt geht, um Kampf. Also die Bibel ist ja auch ein Buch, das Geschichten erzählt, und da sind ja eben auch Konflikte drin. Ansonsten wäre es ja nur eine Aneinanderreihung von weisheitlicher Erkenntnis. Aber da werden wirklich Geschichten erzählt. Und hier ist eine Geschichte, die im letzten Buch der Bibel geschildert wird, und zwar in der Offenbarung. Da geht es ja sowieso immer bildhaft und kämpferisch zu. Und da ist ein Abschnitt, der das zusammenfasst und der interessanterweise eine Vorstellung durchbricht, die ja so gemeinhin im christlichen Glauben ist, nämlich im Himmel ist alles gut, mhm, und auf der Erde sind wir. Ja. Und das wird ein bisschen aufgebrochen, weil es geht nämlich da los im Kapitel 12, Vers 7, also Buch der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Vielleicht erstmal bis dahin. Die Geschichte geht natürlich noch weiter. Und es ist ja auch mitten im Kapitel, wo wir uns hier befinden. Aber ja, erstmal so viel dazu. Kapitel 12. Es gibt ein Problem im Himmel. Nicht auf der Erde, so wird das hier geschildert. Oder wie wirkt das auf euch? Was sind die Parteien? Was wird da genannt?
Absolut.
Ein großer Kampf.
Ja. Naja, eben die Parteien, ja, Michael und seine Engel, der Drache und auch seine Engel. Der Drache wird dann schon auch identifiziert, die alte Schlange, ist jetzt die Frage halt, welche Schlange? Ist es die Schlange, die ganz am Anfang der Geschichte so auftaucht? Geht es um diese Schlange? Dann der Teufel, Satan? Ist das davor und danach ist ja dann wieder, da geht es wieder um andere Themen, oder da wird die Geschichte woanders hingelenkt, sodass es eigentlich sehr wenig ist und dadurch auch nicht so ganz greifbar und fassbar ist, sagen wir mal, für einen Erdenbürger. Wird kurz ein Fenster geöffnet, aber das Fenster dann auch sehr schnell wieder geschlossen. Ja. So, ja, was für ein Kampf, wie sieht dieser Kampf aus, wie lang dauert er, seit wann findet er statt, das wird halt alles erstmal nicht genannt. Also es bleibt schon ein bisschen ungreifbar oder diffus.
Und der Grund wird wirklich nicht wirklich genannt oder gar nicht genannt. Ne? Also warum ist
ja,
dieser Kampf?
Ja, genau, also das ist wie so ein schneller...
Gesagt, im Himmel würde man das nicht erwarten.
Genau. Ja, das haben wir ja schon in Kapitel 4 oder 5, wo sie alle um den Thron herumstehen und es ist ein Buch, das soll aufgemacht werden. Problem im Himmel. Findet sich keiner, der dieses Buch aufmachen kann, je nachdem, was diese Symbolik bedeutet. Aber es zeigt uns erstmal, wir haben hier ein Problem. Wie wird mit diesem Problem umgegangen? Und dann hier in diesem Kapitel haben wir natürlich auch jetzt so diesen, wie soll man sagen, diesen urtypischen Kampf Gut gegen Böse oder hier Michael gegen den Drachen. Mhm. Obwohl ich sagen muss, natürlich, der Text, der geht ja nochmal die extra Meile, um die Identität klarzumachen. Drache, Schlange, Satan, Teufel, also da wird jetzt erstmal kein Zweifel dran gelassen, um wen es sich da handelt.
Mhm. Und das ist ja, wie gesagt, einer der Texte, der uns ein Fenster in den Himmel eröffnet. Es ist ja in der in der Bibel nicht sehr häufig, dass du Einblicke bekommst als Leser, was die Transzendenz angeht. Das meiste, du hast schon gesagt, die Bibel erzählt ja auch Geschichten, das meiste findet hier auf der Erde statt. Und die Frage ist, wie können wir uns als erdgebundene Menschen vorstellen, wie es im Himmel ist oder was der Himmel überhaupt ist. Und da hilft uns letztlich nur, wenn wir direkt von Gott eine Offenbarung bekommen, wie es ist. Und die Offenbarung gibt uns so Fenster hier. Und das jetzt ist die Frage, wie, was machen wir damit? Was gibt uns das an Realitätssicht? Wie kann man das beschreiben, was da aufgemacht wird, dieses Fenster in die Transzendenz hin? Offensichtlich, wie du gesagt hast, passiert da auch ein Kampf. Ist da auch eine Konfliktsituation da?
Genau, ja. Da, also ein bisschen wird ja gesagt, wir haben ein bisschen früh aufgehört mit dem Text. Dann wird ja eine große Stimme gehört, Vers 10. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Also hier schon so eine, es ist ein bisschen schon in die Richtung, was hat er denn gemacht? Ja. Er hat Leute verleumdet. Verkläger ist jetzt vielleicht in anderen Übersetzungen, steht vielleicht was anderes drin. Eine schlechte Rede, ja, über Gott oder vor Gott.
Ich würde mal vielleicht noch ein bisschen zurückgreifen auf Vers 19 in Kapitel 11. Da wird es ja sozusagen eingeleitet, das Kapitel 12 in dem letzten Vers sozusagen davor, in dem auf den Tempel Gottes im Himmel verwiesen wird. Also ich habe den Eindruck, dass diese Fenster, die uns die Bibel aufmacht an verschiedenen Stellen, vor allem in der prophetischen Literatur, im Alten Testament ja auch schon bei Jesaja und Hesekiel und jetzt auch in Offenbarung 4, 5, wird uns sozusagen der Blick in den Thronsaal Gottes geöffnet. Und Gott wird immer als Herrscher dargestellt, der letztlich die Geschicke der Welt in der Hand hat. Und ich habe den Eindruck, dass das Zentrum des Himmels Gottes Thron ist, sozusagen, könnte man sagen. Ja, also Gott als Schöpfer und Erhalter und als Richter und als König. Ja. Und die Frage ist natürlich jetzt, inwieweit kann dieser allmächtige Schöpfer durch ein Gegenüber in einen Kampf verwickelt werden? Ja. Wenn er doch der Allmächtige und der Unbeschränkte und auch der souveräne Herrscher ist, der alles im Griff hat.
Ja, und wie kann es dazu kommen, dass es überhaupt einen Kampf gibt? Ja, wir würden ja bei unseren menschlichen Konflikten sagen wir immer, wie kann das Äußerste verhindert werden? Also wir lassen es gar nicht zum Äußersten kommen, dass es gar keinen Kampf gibt. Ja. Wenn sich eine Auseinandersetzung oder ein Missverständnis oder eine Meinungsverschiedenheit anbahnt, dann versuchen wir das irgendwie vorher zu regeln. Aber hier kommt es tatsächlich zum offenen Kampf, so scheint es. Und die Frage ist berechtigt, wie kommt sowas? Ja, wie kann der souveräne Gott es so weit kommen lassen, könnte man fast sagen, ja, dass so ein offener Kampf geschieht?
Also wichtig ist ja, wenn wir auf so eine Himmelsszene kommen, Thronraumszene, also du hattest das ja gerade geschildert, ich glaube Kapitel 4 oder 5 wird das ja sehr ausführlich geschildert und wir haben ja auch Schilderungen bei Hesekiel im Alten Testament, so, wo mal so ein Blick geöffnet wird, dann ist aber, was mir aufgefallen ist, das Erstaunlichste nicht, dass nur in Machtkategorien gesprochen wird, da sitzt da und da sind die alle vor ihm, sondern die Anordnung in Offenbarung ist, dass alle drumherum sitzen, ja, die sind um den Thron herum. Und das natürlich auch wieder sehr viele symbolische Sprache und bildreiche Sprache, dass diese Wesen, die da sitzen und so, das sind, ist immer vom Sehen und von Augen die Rede und von einem gläsernen Meer und so. Also sind alles Bilder von Transparenz, die irgendwie deutlich machen, ja, Gott sitzt auf seinem Thron und da ist auch ein Buch und das muss geöffnet werden. Alles schreit nach Transparenz. Und ich glaube deswegen, dass dieses Thema von dieses Kampfmotiv eingebettet werden muss, nicht nur in den offenen Kampf, sondern auch jetzt rückbezogen auf unsere Erfahrung, wenn ich mal sage, das Leben ist ein Kampf, ne? Dass sich dahinter eigentlich die Frage nach unserem Ergehen stellt, oder theologisch gesprochen, die sogenannte Theodizee-Frage, das ist ja eigentlich die du gerade gestellt hast, wie kann denn im Himmel, wo alles gut ist, was Schlechtes passieren? Oder wie kann in dem Leben von einem gläubigen Menschen, der ich fromm bin, Leid passieren.
Warum kommt das auf die Erde?
Genau. Und das wird jetzt nur auf einer kosmischen
genau.
Leinwand quasi ausgetragen. Aber dahinter ist die Frage natürlich, wie kommt das? Und vor allen Dingen, wie verhält sich Gott in diesem Konflikt? Ist es wirklich ein offener Kampf oder ist es ein Kampf um, ja, um was geht's?
Naja, aber wenn man es jetzt, sagen wir mal, vom Himmel wieder zurückholt auf die Erde, denn das ist ja der Ort, in dem wir leben, uns bewegen, und dann zu dem Anfang der Geschichte geht, ja, das ist so das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, wenn man zurückgeht zum ersten Buch der Bibel, auf den ersten Seiten, dann merkt man ja auch den Versuch Gottes, Leben zu schaffen und das Böse aus der Lebenswirklichkeit der Menschen fernzuhalten. Er versucht ja, eine gute Welt zu machen. Eine sehr gute Welt zu machen. Und die Entscheidung des Menschen führt dazu, dass das Böse dann Teil dieser Welt wird und ja dann so ein Konflikt entsteht zwischen Gut und Böse. Also ursprünglich schien dieser Dualismus nicht gewollt zu sein. Also Gott will nicht, dass das Gute und das Böse gleichzeitig da ist. Die Schlange, jetzt ist es diese alte Schlange, von der gesprochen wird, sagt, nee, Genesis Kapitel 3 oder 1. Mose Kapitel 3.
Ja, ich habe es auch gerade aufgeschlagen, weil ich denke, die Schlange, die Offenbarung lebt von diesen Bildern, die sie aufruft und wo die Leute intuitiv sagen, das ist hier ein Anknüpfungspunkt. Was können wir noch mal lesen?
Ja, ich kann es ja gerade noch mal lesen. Also so, sie sagt ja, auf
Kapitel 3, Vers.
Ab Vers 1 kann ich anfangen zu lesen, aber der Rückgriff der Schlange ist ja auf das, was in Kapitel 2 steht, nämlich, dass Gott zu dem Menschen sagt, iss nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und sie dann,
sonst wirst du des Todes sterben.
Sonst wirst du sterben, ja. Aber das ist ja der Baum, wo das Gute und das Böse in einer Gleichzeitigkeit dann zusammen vorhanden sind. Also die kommen dann zusammen. Und jetzt sagt uns der Autor, Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, die Schlange, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. So, und jetzt kommt ihr Anspruch, ihre These, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein, wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Also der Anspruch ist hier, ihr werdet sein Götter sein und ihr werdet in euch beides aufnehmen, Gut und Böse.
Das ist doch eine klassische Situation, wo jemand versucht, Misstrauen zu säen. Das heißt, eine Beziehung, die bereits besteht, zu hinterfragen und den einen Teil dieser Beziehung, den einen Partner, in diesem Fall Eva, abspenstig zu machen. Misstrauen zu säen, also ein Vertrauensverhältnis zu stören. Das scheint mir so ein bisschen der Kern.
Aber auf wessen Kosten?
Dieses ja, natürlich. Das, klar, auf Kosten beider.
Ja, für mich ist es ja erstmal auf Kosten des Rufes von Gott.
Ja, natürlich.
Richtig, und damit zeigt ja, dass der Konflikt zwischen Gott und der Schlange schon angelegt ist, bevor Adam und Eva hier den Sündenfall begehen. Das heißt hier, es muss also vor dem irdischen Konflikt einen kosmischen Konflikt in der Transzendenz gegeben haben.
Ja. Genau.
Aber das Problem ist ja, dass die Bibel uns da noch nicht sagt, was passiert.
Ja. Mhm. Aber wir können aus dem daraus schließen, dass es darum geht, Gott zu hinterfragen. Also hier ist jemand, der die Motive Gottes hinterfragt.
Also ich würde ja sogar noch vorher ansetzen, im ersten Vers der Bibel, also da sind wir jetzt so im poetischen Idiom. Im ersten Vers der Bibel wird gesagt, der Herr schuf Himmel und Erde. Und das nächste, was wir hören, ist, und die Erde war Tohu Wabohu. Also Tohu Wabohu, wüst und leer. Das ist ja erstmal nur so, als ob da eine Bühne gesetzt wird. Also es gibt noch keine Schlange und es wird auch alles erst geschaffen und das ist auch alles gut, was geschaffen wird. Und trotzdem gibt es da schon so ein kleines Ausrufungszeichen, das uns sagt, Gott hatte es mit dem Chaos zu tun, dem Tohu Wabohu. Das ist die Geschichte, die hier anhebt. Die fängt mit einer guten Schöpfung an. Der Faden wird dann sozusagen in Kapitel 3 wieder ganz deutlich. Dann kommt dann diese Schlange ins Spiel. Und ich finde, die Schlange, was sie als erstes macht, ich weiß nicht, wir haben ja hingeguckt. Also erstmal steht, die Schlange ist listig und Adam und Eva sind nackt. Das ein Wortspiel ist im Original. Ne? Mhm. Und sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Ja, der aufmerksame Leser wird sich fragen, ey, oder die Leserin, war das das Gebot? Ihr dürft von keinem Baum essen.
Ja. Da muss man sagen, nein, sie dürfen von allen Bäumen essen.
Genau.
Genau, das war genau das Gegenteil.
Kapitel 2, Vers 16, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, außer den einen. Das ist ja ein Unterschied, wenn ich über dich nachdenke und sage, du hast einen Fuhrpark von 10 Ferraris, du darfst alle fahren, außer dem roten, oder du sagst, du darfst gar keinen fahren.
Ja. Deshalb ist das auch keine echte Frage, es ist eine Suggestivfrage, eindeutig.
Ja, das ist, ja, aber diese, was suggeriert sie?
Ja, eben, das ist der Punkt.
Sie
ja.
suggeriert halt, dass einen verneinenden Gott, keinen, genau. Jemand, der halt dir eher... Die Räume klein macht.
Es geht der Schlange in diesem Moment nicht um Information oder um Wissen oder um Wahrheit, sondern es geht um eine Diskreditierung Gottes. Ganz klar.
Und die Rabbiner erzählen sogar teilweise die Geschichte so weiter, das steht ja nicht so, dass die Schlange die Frau schubste und dann berührte sie die Frucht. Und sagst, siehst du, jetzt hast du berührt und bist immer noch nicht gestorben. Ja, weil also das wird so weitergesponnen, wie das an Absurdum
gewesen ist. Weil sie verschärft es ja und sagt, wir sollten es ja nicht mal berühren. Das war jetzt nie Wort Gottes, dass sie die Früchte nicht mal berühren dürfen.
Ja, weil das Gebot wird gar nicht, wird, also da fällt das schon auf fruchtbaren Boden, dass es nicht das wiedergegeben wird, was gesagt wurde. Vom Berühren war ja gar nicht die Rede.
Nee, eben, genau. Aber sie führt es dann weiter und damit macht sie die Schlinge ja noch enger und damit die Sehnsucht noch größer. Aber der Inhalt, ich meine, es ist suggestiv, es ist diskreditierend, aber das Versprechen, das sie macht, ist, eine Welt, in der das Gute und das Böse gleichzeitig vorhanden sind, ist die vielversprechendere Welt, ist die bessere Welt.
Ja. Genau.
Und die Erkenntnis vorhanden ist.
Ja, aber
das Böse selber...
Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
Ja, aber liest du hier Erkenntnis nur als eine kognitive Erkenntnis? Oder
in dem
als
Fall schon. Ich würde das Böse nicht als, als existent voraussetzen.
Also ich lese das hier, also erkennen Gutes und Böses als Teil von. Also erlebt. Erlebt.
Weiß ich nicht. Also der Reiz des Angebots der Schlange scheint mir eher zu sein, dass es eine höhere Erkenntnisstufe ist. Nicht so sehr, dass jetzt plötzlich das Böse als Lebensform sozusagen erlebt wird.
Aber das passiert ja in dem Augenblick, in dem sie es machen.
Ja, natürlich. Aber damit reizt die Schlange ja nicht. Sondern sie will ja nur Eva anreizen, eine höhere Erkenntnisstufe einzunehmen, die sie jetzt hat.
Ich glaube, worum es da geht, ob das Erkennen jetzt ein ganzheitliches Erleben ist oder eine mentale Erkenntnis, ist, dass da ja dieser Baum steht, der Erkenntnis des Guten und Bösen, da soll nicht von gegessen werden. Warum? Ja, weil ich glaube, die Schlange bietet nur die Abkürzung an. Ich glaube schon, Gott möchte, dass Menschen erwachsen werden, sich ausbilden und hineingenommen werden, und erkennen, was gut und böse ist. Das ist ja eigentlich, das versuche ich ja meinen Kindern auch beizubringen. Aber es ist kein Prozess, den ich durch magisches Essen einer Frucht ihnen vermittle, sondern peu à peu. Und ich glaube, das Angebot der Schlange ist ja, wenn du das jetzt machst, machst du die Abkürzung. Dann bist du wie Gott selber. Dann musst du dich nicht hier auf diese Geschichte einlassen, den ganzen Beziehungsquatsch und so, sondern dann gibt es hier...
Ja, natürlich kommt es darauf an, ob man in der Lage ist, mit dem Bösen auch umzugehen. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott das tatsächlich wollte, dass sie wissen, was das Böse ist. Weil er gewusst hat, sie können damit nicht umgehen, sondern sie werden so in das Böse hineingenommen, dass sie selber böse werden. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Meine Frage ist ja, du hast ja das sehr schön geschildert, es war Chaos. Am Anfang Tohu Wabohu und Gott schafft etwas Wunderschönes. Er sagt ja mehrere Male, es ist gut, es ist sehr gut. Mhm. Und da drängt sich natürlich die Theodizee-Frage auf. Jetzt erleben wir jemand, der eigentlich auf perfide Art und Weise versucht, den Menschen abspenstig zu machen. Und die Frage, die automatisch entsteht, und ich glaube, bei vielen Menschen ja da ist, warum kann Gott diese wunderbare Schöpfung nicht schützen? Mhm. Warum kann er sie nicht bewahren? Mhm. Das müsste doch sein erstes Anliegen sein. Ich habe hier ein Refugium geschaffen für zwei Menschen, die ich sogar hineinsetze. Es wird ja sogar so poetisch geschildert, er setzt sie in den Garten. Das ist wie wenn einer zwei Puppen in eine Puppenstube setzt, ja, wenn man sich das so vorstellen darf. So ein Kind hat jetzt Puppen geschenkt bekommen zur Puppenstube und setzt die da rein. Und dann will man doch alles tun, dass das so bleibt, dass das bewahrt wird. Mhm. Aber das stellen sich ja viele Menschen die Frage, ist er nicht in der Lage? Ist er doch nicht so souverän, wie er scheint? Aber er ist doch der Schöpfer. Wenn er der Schöpfer ist, dann müsste er doch seine Schöpfung schützen können.
Das ist ja die Frage, die wir schon aus der Offenbarung eben hatten. Da gibt es einen Drachen oder jedenfalls es gibt im Himmel Ärger. Ja, da, wo wir ihn nicht wähnen. Wo wir denken, da ist alles in Ordnung. Der Himmel ist ja immer alles in Ordnung. Ne? Und hier auch, da haben wir jetzt festgestellt, da gibt es einen Garten und da müsste doch alles in Ordnung sein. Nach Kapitel 1, nach Kapitel 2.
Ist es ja auch da. Ne?
Kapitel 3 ist es schon wieder nicht so in Ordnung. Ist da eine Schlange.
Ja.
So. Also, aber dieser Konflikt, das hast du ja, Jens, gesagt, irgendwie werden wir in einen Konflikt reingeschmissen, der ist ja schon da. Mhm. Da muss es ja eine Vorgeschichte geben.
So ist es.
Ne? Ich glaube, die Offenbarung gibt so ein bisschen diese Vorgeschichte schon mal so als prophetisches Fenster. Und es gibt einen anderen Text, den können wir vielleicht ja noch mal lesen, weil gerade in der prophetischen Literatur wie das Thema des Falles eines geschaffenen Engelwesens öfter aufgenommen.
Mhm.
Aber gekleidet in poetische Bilder oder Theologen würden auch sagen mythologische Bilder, aber eben die Bilder sind da. Ich weiß nicht, ob wir so einen Text mal uns vorknöpfen
können. Ja, sehr gerne.
Gerade noch mal, bevor wir da hingehen, auch noch mal für mich als Hinweis dafür, dass das Problem außerhalb der Erde schon da war. Wenn Gott dem Menschen den Baum des Lebens gibt, und von dem sollen sie ja essen und von dem anderen Baum nicht, dann ist das Nicht-Essen von dem Baum des Lebens, wäre der Moment, in dem das Böse hätte entstehen können auf der Erde, falls es woanders nicht gewesen wäre. Es kann also eine Rebellion sein. Wir wollen nicht vom Baum des Lebens essen, denn wir haben ja selber Leben in uns. Mhm. Wir brauchen dich nicht.
Mhm.
Die Tatsache, dass der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen da ist, ist für mich aus der Sicht Gottes eine transparente Kommunikation. Achtung, außerhalb des Puppenhauses, wenn man mit dem Bild bleibt, ist Ärger, da ist das Böse schon vorhanden. Ich will nicht, dass es in das Puppenhaus reinkommt, aber ihr entscheidet, ob es da reinkommt oder nicht. Ich habe aus meiner Sicht alles getan, damit es nicht reinkommt. Aber jetzt eben keine Puppen, wo dann der kleine Junge, das kleine Mädchen dann alles manipuliert, wie sie sich bewegen und Tee trinken oder was machen, sondern diese Puppen haben einen eigenen Willen. Und sie entscheiden, wer jetzt in das Puppenhaus reinkommt oder nicht. Denn sie sollen ja das bewahren und bebauen, die Erde.
Und jetzt kommt noch eine Frage dazu, die wir dann später vielleicht noch kurz erörtern können, weil die, finde ich, sehr interessant ist. Schützt Gott seine Puppenstube, seine Schöpfung nicht tatsächlich? Nur er macht es anders, als wir Menschen es erwarten würden. Nicht? So die allgemeine Meinung ist ja, warum hat Gott nicht dafür gesorgt, dass der Teufel gar nicht erst dahin kommt?
Ja, oder
warum hat er den Baum da reingesetzt? Warum hat er sie überhaupt vor die Entscheidung gestellt? Oder als es passiert ist, hätte er doch sofort, haben wir in Offenbarung gelesen, den Teufel einfach nicht nur rausschmeißen auf die Erde, aus dem Himmel, sondern vernichten.
Ja, warum? Ich meine, wir hätten ja, wenn du sagst, halt Kindererziehung, du machst ja nicht neben dem guten Obst die ungesunden Süßigkeiten hin und sagt, jedes Mal, wenn du von Obst, du darfst nur Obst nehmen und jedes Mal, wenn du Obst nimmst vom Baum des Lebens, weißt du, aber ich darf nicht von den leckeren Süßigkeiten nehmen. Also Gott ist ja so, sagen wir mal, so transparent und so klar und direkt und auch so risikobereit, dass er sagt, ich stelle das alles in die Mitte. Ich hätte es irgendwo am Rand des Gartens, so abgesperrt, nochmal so ein doppelter Zaun, Achtung, Achtung, nicht betreten, Kopf, Schädel mit Knochen und hier ist wirklich schwierig.
Treten, genau strengstens,
strengstens verboten.
Genau das ist mein Punkt. Dadurch schützt er seine Schöpfung besser oder könnten wir sagen nachhaltiger, als wenn er den Vorstellungen mancher Menschen gefolgt wäre und hätte sofort kurzen Prozess gemacht.
Ja, oder, es halt
so
oder das Böse war. Versteckt oder das Böse ja, eben, versucht, das irgendwie zu verstecken.
Genau. Ja, es ist ja erstmal ein Dilemma, weil das Dilemma ist, gibt es gleich auf die Glocke und ich sage, genau. bin der Chef und hier kommt mir sowas nicht in die Tüte. Wir sehen aber in den ganzen Problemen, die wir gerade wälzen, einen permissiven Gott, also einen Gott, der Sachen zulässt, zu einem Ausmaß, wo wir schon sagen, guck mal in die Geschichte der Menschheit, guck mal in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das ist unerträglich, was alles durchgeht.
Und er nimmt in Kauf, und das finde ich das Erstaunliche, er nimmt in Kauf, dass er deswegen als hilflos, als nicht souverän, als grausam sogar dargestellt wird.
Genau.
Aber nochmal hier müssen wir ja sagen, dass die Bibel uns zwar immer wieder Fenster gibt in die Transzendenz, aber die sind nur schlaglichtartig. Also wir müssen uns trotzdem das Stück weit auch selber rekonstruieren, wie das passiert ist mit dem Konflikt im Himmel und so weiter.
Ja, ich habe ja noch zwei Texte, gibt es noch, die prominent dazu sind, aber das nun mal aufgegriffen, es fiel eben der Begriff Dualismus, ja, gut, böse, Yin, Yang oder so, als Prinzip. Das ist nicht das, was im hebräischen Denken, was in der Bibel gelehrt wird. Es gibt nicht das schlechte Prinzip gegen das Böse.
Es gibt
eine Geschichte, die erzählt wird. Das ist eben eine Konfliktgeschichte. Das ist, glaube ich, für uns erstmal wichtig, als dass es hier nicht um Philosophie geht, um Einordnung statischer Definitionen und Abgrenzungen, sondern dass wir uns immer einlassen müssen in der Bibel darauf, dass ein Plot erzählt wird, also dass es eine Konfliktgeschichte gibt. Und dass diese eben im Alten Testament dieser Dualismus vermieden wird, der im Umfeld ja der Kulturen dort durchaus vorhanden war. Denn die Frage ist ja immer, wenn wir vom Teufel hören, jetzt Offenbarung haben wir ja den Einstieg in dem Text davon gehört, warum ist er eigentlich im Alten Testament fast abwesend? Ja, in Genesis wird er als Schlange bezeichnet, da ist noch nicht mehr die Rede von Teufel, da ist nur von einer Schlange und die ist dann auch bald wieder verkrochen. Dann haben wir einmal noch in Hiob eine ganz interessante Szene, vielleicht kommen wir dazu, da gibt es nochmal so einen Schlagabtausch, da ist vom Teufel die Rede, dann haben wir einmal im Chronikerbuch eine kurze Erwähnung des Satan, ansonsten Funkstille im Alten Testament.
Zacharja
gibt es auch noch.
Mit der Schlange, ne, die aufgerichtet wird.
Genau, aber es sind ja eher, wie du sagst, punktuelle Sachen und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gott schon nicht wollte, dass die Leute an zwei Prinzipien, in Dualismen, sich da bedeckt hält.
Na gut, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, das zu erklären. Die eine wäre, dass man sagt, der Dualismus, also zwei Prinzipien, ne, gleich stark, gut und böse, und die sind halt im Konflikt miteinander, ne, von Anfang an. Ne? Und je nachdem, was sich durchsetzt. Das wäre so eine klassisch dualistische Sichtweise und die haben wir wirklich nicht in der Bibel. Die andere Sache wäre natürlich, dass man sagt, naja, es gibt so eine religionsgeschichtliche Entwicklung und beides ist vereint in Gott. Das Gute und das Böse ist alles in Gott vereint und erst später kommt dann die Figur des Satans, die dann das Böse sozusagen übernimmt.
Ja, aber es ist auch ein Preis, den man natürlich zahlt, weil der liebe Gott ist dann nicht immer
exakt,
und unbedingt
exakt.
Der liebe Gott.
Und damit verbiegt man praktisch das Gottesbild der Bibel letztlich.
Aber mein Eindruck ist, dass wenn ich dann, sagen wir mal, Kapitel 4 dann lese, 1. Mose Kapitel 4, jetzt zu diesem Thema Dualismus, warum ist Satan...
Also Kain und Abel.
Kain und Abel. Wenn ich da in der Geschichte bin, habe ich den Eindruck, dass die Bibel sagen will, der wirkliche Schauplatz, wo dieser ein Kampf passiert, ist eigentlich zwischen Brüdern, also zwischen Menschen, eigentlich in uns. Und ihn zu überwinden, ist die Möglichkeit, in ein Gespräch mit Gott hineinzukommen.
Naja, aber beides ist doch der Fall. Also ich glaube auch, wir können uns natürlich verlieren hier in irgendwelchen gefallenen Engelgeschichten. Es geht um Menschen, die sich an die Gurgel gehen. Das ist ja ganz klar im Kapitel 4. Aber ich glaube, Kapitel 3 und 4 wollen uns sagen, diese Art von Konflikte haben auch eine Urheberschaft.
Genau. Mhm.
Und das darf man nicht vergessen. Oder nicht nur in mythologische Märchengeschichten. Also sollen wir mal so einen Text lesen?
Ja. Es ist ein Problem, das durch Psychotherapie nicht zu lösen ist.
Richtig. Genau.
Ja. Also das ist ein tieferen Grund.
Genau. Also wenn wir einer der berühmten Texte, die so ein prophetisches Fenster aufmachen, finden wir in Hesekiel und dann noch einen in Jesaja, aber wir nehmen vielleicht mal den Hesekiel 28. Das ist überschrieben, da geht es eigentlich mit Strafrede oder Gericht über den König von Tyros. Tyros als eine Hauptstadt des Nachbarlandes im Nordwesten von Israel, Tyros sozusagen das Hamburg seiner Zeit, ne? Also Hafenstadt, reich, viele Millionäre, gute Handelsbeziehungen in alle Welt. Im Hinterland sieht es aber ganz schlimm und arg aus, weil die reichen Tyrer nehmen natürlich alles mit, nehmen da keine Rücksicht. So, und da kriegen die ihr Fett ab, der König von Tyros. Aber wenn wir den Text jetzt lesen, ich lese mal ab Vers 12, das ist ein Klagelied über den König von Tyros, dann merken wir sehr bald, von dem ist gar nicht mehr die Rede, es kann ja gar nicht die Rede sein, schon im nächsten Vers nicht. Ne? So, da fängt er nämlich an, Vers 12, so spricht Gott der Herr. Das ist immer eine Einleitung prophetischer Rede. Mhm. Ne? Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du. Da weiß eigentlich jeder Zuhörer, gerade wenn man im hebräischen assoziativen Denken denkt, also um Tyros und den König, da geht es da nicht mehr. In Eden warst du im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Alle werden aufgezählt. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Also da kommt dann, ist er mit einem Landeanflug. Aber es ist so ein Höhenflug und das wird auch von vielen Theologen ja als eine ganz besondere Passage anerkannt.
Aber hier auch wieder, es ist verbunden, ne? Das Menschliche, der König von Tyros als sozusagen Typus,
als Symbol, Typus, ja, des Bösen,
ist sozusagen die Figur, ja, hinter der dann eine noch größere Realität beschrieben wird, die Immanenz übersteigt. Ne? Mhm. Und natürlich ist es jetzt gar nicht so einfach, dann daraus jetzt ein himmlisches Geschehen zu rekonstruieren. Ne? Aber wir kriegen hier Anhaltspunkte dafür.
Genau. Das sind eben so Fenster, die aufgestoßen werden. Und also man hat ja auch versucht, darin irgendwelche mythologischen Bilder zu sehen aus dem Ugaritischen oder so, aber die passen alle nicht. Mhm. Die Geschichten, die da geschildert werden, sind andere Geschichten. Mhm. Da gibt es vielleicht Übereinstimmungen, aber die Differenzen sind viel, viel größer. Ne? Nehmen wir mal den Ausdruck schirmender Cherub. Ja, wer sich mit der Tempelsprache oder den Tempelbildern auskennt, der weiß, dass diese Bundeslade, wo das Gesetz Gottes drin war, dass die mit zwei schirmenden Cherubim, also Engelsgestalten, bedeckt war. Die also da, das bedeutete, und man stellte sich ja die Gegenwart Gottes wirklich darunter vor, physisch sozusagen.
Ne? Das war dann praktisch der Thron.
Genau, und das ist also ein Wesen aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes. So. Und hier dann aber, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst.
Das ist natürlich eine besondere Tragik, ne? Wenn das so praktisch im Kernpunkt der göttlichen Macht entsteht, bekommt es eine besondere Brisanz. Genau dort erhebt sich das Herz von jemandem. Mhm. Natürlich kommt dann die Frage, die man ja nicht, also ich habe noch keine Antwort darauf gefunden, ich weiß nicht, überhaupt jemand eine Antwort jemals finden wird, wie kommt das? Mhm. Wie kann das entstehen? Warum erhebt sich plötzlich in der Vollkommenheit, was wir so unter Vollkommenheit verstehen, ein Herz? Das heißt ja, hier wird jemand überheblich, wird jemand stolz, jemand will etwas sein, was er eigentlich nicht ist, was ihm nicht zusteht. Wie kommt das?
Ja, das ist, ich muss gerade an eine Bierwerbung denken, die vor ein paar Jahren lief und wo es einen Captain gibt und seinen Seemann, und der Captain hat so eine schöne Kapitänsmütze und er sieht auch wirklich schick aus. Der Seemann ist so ein Kopf kleiner und er hat so eine richtige, wie bei uns im Norden, so eine richtige Schiedwettermütze auf. Und die gucken, wie einer da so jetzt also die Bierkästen aufs Boot setzt. Und der sagt dann, Mensch, die Mütze, die hätte ich gerne, an welche der Kapitän, die Mütze. Und dann sagt der andere, ja, können wir mal was ausprobieren. Und dann sieht man so, das ist so die Pointe von dieser Werbung, wie die beiden die Mützen getauscht haben. Und sie sehen beide total blöd aus. Also das passt nichts. Dem einen ist die Mütze zu klein und dem anderen hängt sie auf seinen Segelohren. Und der da vorbeikommt, sagt, ihr beiden Komiker, wo soll ich denn jetzt die Kästen hinstellen? Aber das ist so dieses Ansinnen. Und ich glaube, da ist etwas Tiefmenschliches drin. Wir bewegen uns ja in beiden Räumen, im Himmel, mit allen Fragezeichen, aber auch auf der Erde, wo ich schon sagen würde, eine der Grundübel menschlicher Beziehung ist, dass ich mehr sein will, als ich bin.
Mhm. Und das wird ja auch
ich wäre gerne der Captain.
Es wird ja auch über den Tyrus doch dann gesagt, 28 Kapitel 2, Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus, so spricht der Herr, weil dein Herz hoch hinaus will. Und du sagst, da geht es ja schon noch um Tyrus, den König, und du sagst, Gott bin ich. Den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Das ist ja das, was du jetzt gerade sagst. Also man will mehr sein, als was man ist. Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Also Tyrus macht dasselbe wie dieses Wesen, dieser schirmende Cherub. Das ist dasselbe Motiv, dasselbe Handeln.
Und das ich glaube, auf die Frage, warum entsteht das in der göttlichen Sphäre, keine Ahnung, also da komme ich auch nicht weiter dahinter. Es wird nur beschrieben, was passiert und dass es passiert. Und dann gibt es eben zwei Bewegungen, die gegeneinander stehen. Die eine Bewegung ist, ich will mehr sein, ich will mehr aus mir machen, ich will größer sein. Ja? Und die andere Bewegung ist, ich rede jetzt gesamtbiblisch, Jesus als Sohn Gottes, als Gott, der Mensch wird, der sagt, ich gehe runter, ich werde klein. Also Philipperhymnus, ne? Er achtete es nicht als Raub, als einer von uns gesehen zu werden. Und das sind, glaube ich, so zwei Prinzipien, die für menschliche Beziehungen und den Erfolg menschlicher Beziehungen gegeneinander stehen. Nämlich das eine, ich will immer mehr für mich und will größer sein und will der Höhere sein als du. Und das göttliche Prinzip, und deswegen muss Gott, glaube ich, auf diese Art und Weise mit diesem Konflikt umgehen, ist ja, ich bin gar kein Gott, der größer sein will als du. Ich möchte gerne auf Augenhöhe bleiben.
Aber dann jetzt wieder zurückgekehrt in den Garten Eden, da ist ja auch jetzt in der Form der Schlange eine Umkehrung dieser Ordnung. Also Gott als der Schöpfer, der den Menschen schafft und ihm das zum Herrscher auf der Erde macht, der auch über die Tiere herrscht. Und diese Schöpfungsordnung wird jetzt umgedreht und die Schlange sagt als Tier, ich kehre jetzt das um sozusagen. Das Tier wird zum Herrscher über den Menschen, der ihm sagt, was er zu tun hat, und Gott verliert dann dadurch seine Stellung.
Nicht nur das, sondern die Schlange, indem sie ja moderiert und sagt, ich weiß, was Gott verschweigt, stellt sie sich ja schon über Gott. Aber weiß ich ja noch genau. Mehr.
Ja, genau. Sie bestimmt das Essen.
Genau, sie kehrt es jetzt halt um. Schlange, Mensch, Gott. Oder Gott weg. Genau.
Ich sage euch die richtigen Geheimnisse.
Aber über die Motivation dahinter, oder wie so eine Motivation entsteht, sagt der Text ja auch in Hesekiel 28 nichts. Mhm. Und ich denke, es wäre auch, also es wäre nicht angebracht, wenn man eine Erklärung finden würde, denn dann würde sie ja praktisch einen Defekt in der Schöpfung Gottes voraussetzen. Also das Böse entsteht ja nicht deshalb, weil Gott irgendeinen Fehler gemacht hat oder Programmierfehler oder sowas, sondern das Böse ist letztlich ohne Erklärung, weil es keine Begründung hat. Es muss ja nicht entstehen.
Aber das sagst du jetzt nicht, weil du Gott schützen möchtest?
Nein, das sage ich nicht.
Weißt du, könnte man sagen, es darf ja nicht einen Grund dafür geben, sonst könnten wir herausfinden, dass Gott die Schöpfung falsch gemacht hat.
Wenn Gott wirklich sich hätte schützen wollen, dann hätte er die Voraussetzung dafür gar nicht erschaffen müssen. Und was ich aber in dem Text sehr wohl sehe, in Kapitel 28 und auch in Kapitel 3, ist der Rahmen der Freiheit, der gegeben wird. Mhm. Und durch diesen Rahmen der Freiheit, den Gott offensichtlich seinen Geschöpfen, in Genesis 3 den Menschen, in Hesekiel 28 auch diesem Cherub und den Engelwesen, offensichtlich gibt, schließt die Möglichkeit ein, sich gegen ihn zu stellen und die Grenzen zu überschreiten.
Ja, aber nur so ist Freiheit möglich.
Ja, natürlich.
Und Gott nimmt aber durch diese Freiheit, die er gibt, in Kauf, dass wahnsinnig viel von diesem Bösen Frucht tragen kann, sich entfalten kann, bis hin zu dem, was wir heute in der Welt sehen, oder schon durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, ein Gemetzel, ein Brudermord, Gehässigkeit, abgrundtiefer Hass
Deswegen ist ja, leidet darunter. Deswegen ist ja die spannende Frage ja nicht so, wie ist das im Herzen von diesem schirmenden Cherub entstanden, sondern wie ist es im Herzen von Kain entstanden oder noch näher gebracht? Mhm. Wie entsteht es denn in meinem Herzen? Ja. Mhm. Weil das ist ja dann der wirkliche Schauplatz für mich. Also ich kann mich natürlich himmlisch beschäftigen und sagen, welche Probleme haben die, aber wann beginnt der Vergleich von mir mit dir oder mit dir? Und dann sage ich, okay, ich will mehr.
Und genau das ist ja die Frage. Wie kommt es, dass ich mehr sein will, als ich bin, obwohl ich eigentlich jetzt durch Gott eine Identität bekommen habe, die vollkommen ausreichend ist?
Also, und einen Lebensraum und eine Aufgabe. Ja. Also wenn du in die ersten Kapitel...
Genau.
Und eine Frau, die gut aussieht für Adam. Also alles.
Und ich meine, wenn ich hier Hesekiel 28 nehme, das ist ja, besser geht's ja nicht. Er war ein schirmender Cherub, direkt in der Nähe Gottes. Also das ist doch das Grundproblem, das scheint es doch zu sein. Ich will mehr sein, als ich bin.
Na, ich glaube,
muss sich dann jeder selber fragen, warum will ich das sein?
Wir werden, glaube ich, immer auf die Beziehungen zurückgeführt, weil wir müssen die Beziehungen analysieren, die da bestehen. Wenn wir da im Kapitel 3 das sehen, Genesis, Schöpfungsgeschichte, dass das so entgleist. Ne? Und die Schlange kommt mit an, du kannst mehr sein. Ja? Also die Beziehungen werden hierarchisiert. Es gibt oben und unten und du kannst auch oben sein. Gott hierarchisiert diese Beziehung überhaupt nicht, weil es geht ja weiter, nachdem die dann da sich nackt wiederfinden und so. Dann ist Gott aber nicht von oben, der runterspricht, sondern der ist auf Augenhöhe und sucht sie im Garten. Ja, also da, auch da wird wieder drauf Wert gelegt. Der wollte gar nicht diese Hierarchisierung, der wollte Beziehung auf Augenhöhe. Beziehung aber, wo jeder weiß, wer er ist.
Und das Erstaunliche ist, er hat diese Beziehung aufrechterhalten, dadurch, dass er auf Augenhöhe im Garten nach ihnen gesucht hat und mit ihnen geredet hat. Er hat sie nicht links liegen gelassen.
Aber letztlich ist doch die sinnvollste Erklärung dafür, dass eben Sünde oder sagen wir mal Trennung von Gott, wie es dann auch in Kapitel 3 in Genesis geschildert wird und hier in dem Fall jetzt in Hesekiel 28, letztlich eine Handlung, die mich von Gott trennt und ein Same, der letztlich auch meine Natur und mein Wesen verändert und der dann dazu führt, dass ich eben das Böse in mir trage.
Genau. Unfähig bin zu töten. Also zornig. Kain wurde sehr zornig, weil er sich mit seinem Bruder vergleicht. Sein Opfer wird angenommen, aber das Opfer von Abel wird angenommen, aber auf sein Opfer blickt Gott nicht. Und anstatt in ein Gespräch hineinzukommen, hey, lieber Gott, warum blickst du nicht auf mein Opfer? Zorn auf den Bruder und dann hinterhältiger Mord.
Der eigentlich ein Angriff gegen Gott ist. Weil Gott ist der, der Leben gibt. Man muss sich vorstellen, ich nehme einem anderen Lebewesen das Leben. Das ist ja eigentlich ein Angriff gegen den, der das Leben gibt.
Und der Konflikt ist dann nicht nur auf der äußeren Ebene, also jetzt Himmel oder Erde, sondern der Konflikt, den trage ich in mir selber. Ja. Der Konflikt zwischen Gut und Böse. Mhm. Also es sind verschiedene Stufen, die hier
was ja dann gestaltet werden. Paulus ja im Neuen Testament ja sehr anschaulich dann beschreibt, aber nochmal Römer Kapitel 7, der dann darüber spricht, wie sehr er auch diesen Konflikt in sich selbst erlebt. 7, ne? 7 ist nicht Abvers 14 oder so, 14, ja. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, ja, unter der Sünde verkauft, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und dann geht es halt so dahin, ja, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich ja dem Gesetz bei, dass es gut ist, ja, das ist nochmal die Frage so, wer hat jetzt recht, ja, nun vollbringe ich aber nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde, denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht, das ist schon, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, und da geht es so weiter, ja, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und dann leidet er drunter und sagt, wie komme ich dann aus diesem Dilemma raus? Wie komme ich aus diesem Kampf, der sogar in mir selber sich abspielt, raus?
Ja, und das ist jetzt vielleicht nochmal so die Strecke, auf die wir kommen müssen. Denn wir haben jetzt festgestellt, da ist ein Himmel. Wir haben Himmel und Erde versucht zu verbinden. Also da ist ein Konflikt im Himmel. Wir haben das versucht, auch persönlich zu sehen. Es gibt auch Konflikte in mir. Jetzt haben wir den großen Bogen gespannt, ne? Großer Konflikt im Himmel. Du hast jetzt diesen Text angebracht und sagst, aber auch großer Konflikt in mir. Was bei Paulus dazu führt, ja, hier in Vers 24, wer wird mich von diesem Leib des Todes erretten? So. Ich glaube immer, was diese in der Bibel jedenfalls, diese Konfliktgeschichten, wie auch immer sie wir verstehen, wollen uns hier an einen Punkt bringen, und Paulus hat es auf den Punkt gebracht, nämlich, wie wird er aufgelöst? Sollen wir sagen, okay, wir stellen fest, da gibt es einen kosmischen Konflikt, wenn wir ihn so nennen. Aber wie, auf welche Art und Weise und durch wen hat das ein Ende? Oder wird hier einfach nur menschliche Realität, wie sie schon immer war und wie sie auch immer sein wird, abgebildet? Das ist ja der große Konflikt zwischen der mythologischen Interpretation, wo wir sagen, ja, es gibt gar keinen Teufel, sondern sind alles nur so Bilder, um menschliche Zustände abzubilden. Oder gibt es tatsächlich eine Geschichte, die einen Anfang hat, so schwammig der ist, aber die auch eine Auflösung, Klammer auf, Erlösung hat, wo die Frage des Paulus beantwortet wird. Im Übrigen beantwortet er sie sich selber.
Ich würde auch sagen, dass die Texte das genau so darstellen, wie du jetzt im letzten Bereich geäußert hast. Gott wäre ja nicht der souveräne Schöpfer, wenn es tatsächlich so wäre, wie du gesagt hast, dass es ein Prinzip ist. Es gibt halt immer Böses und Gutes, und das widerstreitet sich eben immer. Ja. Kämpft immer gegeneinander. Sondern der Kampf im Himmel hat ja ein Ziel. Nämlich haben wir gelesen in Offenbarung 12, Satan wird hinausgeworfen. Ja. Er wird auf einen Bereich beschränkt, nämlich die Erde. Ja. Und später, das hatten wir in einer der letzten Sendungen gelesen, wird der Tod und der Teufel und alles Böse vernichtet werden. Ja? Die Offenbarung schließt ja praktisch mit diesem Ausblick. Ja? Das heißt, es gibt Erlösung, und das Böse ist nicht dauerhaft. Es wird zu einem Ende kommen. Ja? Die Frage, die sich dann darstellt, ist natürlich, welchen Sinn hat das Böse jetzt? Was muss noch passieren, damit das dann endgültig vernichtet werden kann?
Warum ist das ein besserer Schutz der Schöpfung? Ich komme nochmal darauf zu sprechen. Warum ist das ein besserer Schutz der Schöpfung Gottes, als alles gleich von vornherein zu vernichten und es gar nicht erst zuzulassen? Was sich ja viele Menschen gewünscht
haben. Das hätte Gott ja auch machen können als souveräner Schöpfer. Radiere gleich alles Böse aus, sobald es im Keim ist.
Wenn er den Kauf als schwacher Gott angesehen zu werden, weil er offensichtlich eine Lösung hat, die nachhaltiger und die besser ist als die vordergründige.
Na, für die Weltsicht ist es erstmal wichtig, und ich glaube, wir können dann nochmal zurückkommen auf den Ausgangstext, weil den haben wir nicht ganz gelesen, und gucken, warum löst Gott den Konflikt, ist eine Frage, aber wie? Ja, löst er ihn wirklich nur dadurch, dass er am Ende alles Böse vernichtet? Das hätte er ja auch am Anfang machen können. Und die Frage ist ja nach dem Wie. Wie macht er das? Vers 11 ist das. Also das ist wieder der gleiche Text, der anfing, es entstand ein Kampf im Himmel. Und dieser Vers 7 bis einschließlich Vers 12 ist ja sozusagen ein kürzestes Tableau, eine Kurzform der Erzählung, wie sie in der ganzen Offenbarung geschildert wird, beziehungsweise meiner Ansicht nach auch die Bibel darstellt. So, da steht dann im Vers 11, und sie haben ihn überwunden, das ist ja dieses, gesiegt, in dem Konflikt, wer ist Sieger, durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Also das Mittel ist das Blut des Lammes. Das ist jetzt natürlich auch wieder starke Sprache aus dem Alten Testament, aus der Offenbarung. Aber es ist auf jeden Fall eine Sprache der Opfer und nicht der Täter. Ja. Das ist ein Lamm, das sein Leben gegeben hat. Also.
Eben, es kommt halt kein Superhero. Also Christus ist nicht ein Superhero, der kommt und mit Gewalt, so wie Superman, Batman, Spider-Man, wie sie alle heißen, jetzt den Bösewicht vernichtet, also dadurch stärker ist als der Bösewicht, sondern im Gegenteil, er macht sich, wie du vorhin gesagt hast, klein, demütig und gibt sich hin. Gibt sein Leben hin.
Und damit steht er ja genau im Gegensatz zu dem, was jemand mal den Mythos der erlösenden Gewalt genannt hat. Also das ein Motiv, das sich im Comic, in Spielfilmen, sonst wo immer findet, bei diesen bösen Gutgeschichten. Da kommt der Gute und der macht dann mit noch stärker Gewalt alles platt. Vernichtet den
Bösen. Wonach sich auch jeder sehnt,
der den Film sieht. Ja, letztlich schon, genau. Ne? Aber da wird Gewalt als Mittel eingesetzt zur Erlösung. Und das ist hier gerade nicht der Fall. Gott wählt den Weg der Demut und der Selbstaufopferung und der Liebe, um das Böse letztlich zu besiegen.
Weil das die einzige Möglichkeit ist, diesen Charakter dieses Bösen, dieser Gewaltausübung tatsächlich zu besiegen. Das ist die einzige Möglichkeit, offensichtlich. Ja,
also ich glaube, es sind die zwei Möglichkeiten. Also die einzige Möglichkeit ist, wirklich es mit Liebe zu überwinden und mit Hingabe
zu überwinden, genau.
und mit dem ureigentlichen Wesen Gottes, was ja in Frage gestellt worden war, das haben wir ja herausgearbeitet. Es gibt ja in der Offenbarung so ein paar Bilder, wenn wir jetzt auf Christus kommen, weil es geht in der Offenbarung mit dem Lamm, dann geht es ja um Jesus Christus. Und da wird er dargestellt als jemand im ersten Kapitel, aus dessen Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert geht. Mhm. Wir denken immer das Schwert, aber wir denken nicht den Mund. Ja? Dabei geht es um den Mund. Beim Mund geht es immer um die Rede, ne? Um Überzeugung durch Worte. Also es geht ja gar nicht um das Schwert, sondern wir haben das in der Offenbarung an mehreren Stellen, dass es um Worte geht. Der Drache tat sein Maul auf und die Schlange spricht. Und da ist auch ein Kampf der Worte, der ausgeführt wird, nämlich um Gottes Wesen, um sein ureigenes Wesen. Und in Jesus Christus sehen wir, wie Gott wirklich ist. Und es wird uns etwas über ihn gesagt, das anders klingt als das, was die Schlange sagte.
Und ich glaube, dass das letztlich auch die nachhaltigste, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, die nachhaltigste Variante ist oder die nachhaltigste Möglichkeit, von seinem eigenen Charakter sein Universum zu erzeugen. Also Gott überzeugt das Universum von seinem eigenen Charakter, indem er sich eben so zeigt und darstellt und indem er das als Erlösungstat, als Opfer auf sich.
Aber das muss ich natürlich als Mensch hier auf der Erde tatsächlich verinnerlichen können.
Natürlich.
Damit ich dann am Ende sagen kann, ich halte diese Phase der Gewalt des Bösen auf diesem Planeten, also die Phase des unermesslichen Leids, halte ich durch, halte ich aus, auch wenn ich es als ungerecht empfinde, damit ich diese nachhaltige Lösung akzeptieren kann, wo es dann tatsächlich zu einem endgültigen Sieg kommt.
Das stimmt. Und ich glaube aber auch, dass es letztlich ganz ohne Gewalt nicht geht. Ich hatte mal vor einiger Zeit so ein Stufenbild gesehen, die Stufen der Konflikte, psychologischen Konfliktlösung. Und da ist die letzte Stufe, wenn also gar nichts mehr geht, immer nur die Gewalt. Also letztlich wird sich auch durch das Opfer Jesu Christi nicht jeder überzeugen lassen. Und auch Satan, böse, wird seinen Kampf nicht aufgeben, nur weil Jesus gestorben ist. Und Gott sein Wesen für alle sichtbar deutlich dargestellt hat. Also auch die Offenbarung macht ja am Schluss klar, dass das Böse letztlich dann doch nur durch Gewalt vernichtet werden kann.
Aber das kann dann nur der Schlusspunkt sein.
Richtig.
Unter das, was Richtig. Er durch Demut, durch Liebe bereits vorher besiegt gezeigt hat.
Ganz genau, ganz genau.
Es ist bereits besiegt.
Ganz genau. Und letztlich zeigt es ja dann auch, dass letztlich Gott als gerechter Herrscher souverän ist. Denn würde das Böse weiterlaufen und würde es nie Gerechtigkeit geben, wäre Gott ja nicht souverän.
Aber dann, ich meine, du sprichst jetzt wahrscheinlich an auf Offenbarung 19, Offenbarung 19,
zum Beispiel.
Vers 11. Richtig. Und ich sah den Himmel geöffnet, wieder so ein Fenster, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit.
Ganz genau. Oder 20 ab Vers 7, ja, der letzte Kampf. Also hier haben wir die Bilder, die zeigen, dass Gott souverän ist und letztlich dem Bösen dann auch endgültig einen Einhalt gebietet.
Aber das ist halt eben so die Sache Gottes, also jetzt auf der himmlischen Ebene, wenn Gott sich dann entscheidet, Christus, der zuerst sich hingegeben hat und sich geopfert hat, dann das Schwert in die Hand nimmt und einen gerechten Krieg führt. Das ist ja ein schwieriges Wort, ein gerechter Krieg, da zucken wir ja zusammen. Dann ist es Gottes Sache, aus menschlicher Sicht jetzt für den Einzelnen, für den Kain, für den Abraham, für den Isaac, Jakob und wie sie alle heißen, oder für mich selber, löst sich ja dieser Konflikt in der Tat nur durch die Begegnung mit Gott. Also es ist für mich nicht nur ein Verinnerlichen, so, oh, ich verinnerliche etwas im Sinne von, ich habe es verstanden und versuche es so mental nicht zu vergessen, sondern da geht es schon, so verstehe ich die Texte, aber so sehe ich auch mein eigenes Glaubensleben, schon um eine Begegnung mit Gott. Ja. Also um eigene Glaubenserfahrung, die einen Menschen verändert, weil Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe mich trägt und mir die Angst und Furcht nimmt, den Zorn bändigt, und mich da durchträgt.
Das geht nur, wenn ich diesen Gott nah an mich heranlasse. Ja. Und dass diese Begegnung tatsächlich zu einem neuen Vertrauen diesem Gott gegenüber führt.
Da habe ich halt den Eindruck, dass das diese Geschichte, diese Konfliktgeschichte, die erzählt wird in der Bibel, aber die ich ja in meinem eigenen Leben erlebe, dass der Ausweg führt nur durch Christus dann oder durch Gott hindurch in der Begegnung.
Also das, existenzielle Erfahrung.
Das sind ja sozusagen die Stränge, um sich jetzt nochmal am Ende zusammenzubinden, dass wir eben in dieser Geschichte etwas erfahren über die Welt, in der wir leben, im größten Kontext, möglichen kosmischen Kontext, und damit auch über uns selber und unsere Konflikthaftigkeit. Und als drittes eben, dass wir sehen, wenn Gott Konflikte angeht, dann oft nicht so, wie wir das machen würden, sondern dann wird er zum Kind in der Krippe. Dann wird er zum Lamm, das geschlachtet war. Dann wird er zu dem schützenden, bewahrenden Gott und geht damit völlig anders um. Und das ist für mich eine Welterklärung, die schon deutlich gewaltfreier ist, die damit auch rechnet, dass Gott mich nicht alleine gelassen hat und die mir auch hier und da einen Einblick gibt in Dimensionen des Bösen, die ich mir gar nicht erklären kann. Das sind für mich so die Aspekte.
Und mit einem wunderbaren Ausblick.
Ja.
Sehr gut.
Danke.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja.
Ebenso.
Allerdings bleibt die Angeliologie immer noch ein Stück weit offen. Du hast zwei Zungen.